Ja, ich begrüße euch auch ganz herzlich zum Gottesdienst und zur Predigt, wo wir uns heute nicht mit Matthäus 11 auseinandersetzen werden, sondern einen Text lesen werden, den wir vor nicht allzu langer Zeit in der Gebetsstunde einmal hatten, nämlich aus Offenbarung Kapitel 4, die Verse 9 bis zum Ende des Kapitels. Also das Buch Offenbarung, Kapitel 4, ab Vers 9. Wir hören auf Gottes Wort an uns. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbrachten, dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt, und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen: Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht. Denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Ruhm sind sie und wurden sie geschaffen. Lass uns noch einmal miteinander beten. Vater, du verheißt, dass du durch die Predigt deinen Willen tust, dein Reich baust. So rede heute durch dein Wort zu uns. Lass dein Wort mächtig unter uns wirken. Lass uns deine Herrlichkeit sehen und lieben. Amen. Wie gesagt, ist das, was wir heute anschauen wollen, inspiriert eigentlich durch eine Andacht aus der Gebetsstunde, die Elias mal gehalten hat, und seine Gedanken. Er hat es, glaube ich, damals auch so gesagt, dass sie für ihn zu einer Goldmine geworden sind. Das kann ich für mich auch sagen. Ich habe dann viel darüber nachgedacht im Nachgang. Und was wir heute machen werden, ist, wir wollen diese Wahrheiten in diesem Text ganz konkret auf ein absolut aktuelles Thema anwenden, nämlich den Umgang mit dem Smartphone. Also wir werden heute über das Handy nachdenken, und wir könnten jetzt bei diesem Thema ganz, ganz vieles einfach sagen, was in unserer Gesellschaft auch schon gesehen wird. Ja, es gibt sehr gute Vorträge auch über die Auswirkungen der digitalen Welt auf den Menschen und auf die Jugend und so weiter. Wir werden das aber gar nicht heute so anschauen, sondern was wir machen wollen, ist wirklich von diesem Text herkommen und dieses Thema anschauen. Das Wort Gottes beginnt ja viel fundamentaler, es beginnt tiefer als einfach ein Vortrag über die Gefahren und die Nutzen von irgendwelchen Sachen. Es beginnt nämlich da, dass es unser Denken verändert. Es beginnt uns zu Menschen zu machen, die einfach diese Welt anders sehen. Und was wir heute deswegen machen wollen, ist, wir wollen wirklich einsteigen in das Buch der Offenbarung, was uns genau bei dem Denken verändern hilft. Und wir wollen zuerst in einem ersten Teil einen kleinen Einstieg in das Buch der Offenbarung machen, auch in diesen Text, den wir heute sehen, damit wir sicher sind, dass wir ihn richtig verstehen und auch richtig auslegen und anwenden können. Und dann wollen wir in einem zweiten Teil eben diese praktische Anwendung machen, unser Umgang mit dem Smartphone. Wenn man das Buch Offenbarung so zu Anfang oder am Anfang liest, dann Vers 1 sagt direkt, dass es eine Offenbarung Jesu Christi ist. Ich zitiere hier aus Offenbarung 1, Vers 1: Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht durch seinen Engel, seinem Knecht Johannes, gesandt. Also es geht in diesem Buch um eine Offenbarung oder eine Erklärung, könnten wir sagen, eine Erklärung der Weltgeschichte, nämlich was bald geschehen soll, die Jesus selbst seinem Jünger oder seinem Apostel Johannes gibt. Es geht also in diesem Buch um das, was wirklich geschieht in dieser Welt, nämlich hinter den Kulissen. Ab dem ersten Kommen Jesu bis zum zweiten Kommen Jesu. Er sagt ja, was bald oder in Kürze geschehen soll. Und dieser Ausdruck, Offenbarung, die Gott gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen soll, das ist eine ganz direkte oder unmittelbare Anspielung auf ein anderes Buch in der Bibel, nämlich auf ein Buch im Alten Testament. Dieser Vers kommt nämlich fast eins zu eins so vor im Buch, weiß es jemand, aus welchem Buch, in welchem Buch kommt dieser Vers vor? Er kommt im Buch Daniel vor. Ja, als Daniel in Daniel Kapitel 2, Vers 28, wer es nachschlagen will, auch Daniel bekommt ja eine Offenbarung über, und dort steht es, was geschehen muss am Ende der Tage. Und Offenbarung 1, Vers 1 sagt, was geschehen muss in Kürze. Das heißt, das gibt uns schon mal eine Hilfe zu verstehen, worum es geht in Offenbarung. Offenbarung ist, könnte man sagen, die Fortsetzung von diesem alten Buch Daniel im Alten Testament. Und in Daniels Visionen, da ging es ja um Weltgeschichte. Es ging um das babylonische Weltreich, was kommen würde, das persische Reich, die Griechen, die Römer dann. Und es geht um eine Deutung der Weltgeschichte. Ein Blick hinter die Kulissen, und darum geht es eben auch in diesem Buch Offenbarung. Und wir sind ja jetzt in Kapitel 4 in diesem Buch, und in Kapitel 4, im ganzen Kapitel 4 und 5, erhält Johannes wortwörtlich einen Blick hinter den Vorhang, nämlich in den himmlischen Thronsaal, wo eben alles entschieden wird. Die ganze Weltgeschichte wird von diesem Thronsaal her regiert und entschieden. Und dort begegnen uns jetzt in diesem Text diese 24 Älteste. Und natürlich kommen da einige Fragen auf. Wer sind diese 24 Älteste? Was sind die Kronen? Was bedeuten diese Kronen, die sie dem Herrscher, die sie Gott zu Füßen werfen? Ist es wörtlich, passiert es wörtlich so, dass sie wirklich Kronen auf dem Kopf haben und diese dann immer wieder niederwerfen vor ihm? Oder sind die Kronen ein Symbol für irgendetwas? Und um diese Fragen zu beantworten, hat uns Offenbarung 1 eigentlich schon geholfen. Offenbarung spielt ja im ersten Vers direkt auf das Buch Daniel an. Und es geht weiter im ganzen Kapitel 1 und in der ganzen Offenbarung, dass Daniel immer wieder so ganz zentral ist in diesem Buch. Offenbarung 1, Vers 7 so, sagt der Engel zu Johannes, siehe, er kommt mit den Wolken. Er redet über Jesus Christus, aber er spielt wieder auf Daniel an. Das ist praktisch ein Zitat aus Daniel 7, Vers 13. Siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie ein Menschensohn. Und diese endzeitliche Herrscherfigur, die Daniel vorstellt in Kapitel 7 oder die er in der Vision sieht, Johannes sagt, die ist Jesus Christus. Und auch die Verse danach in Kapitel 1 in Offenbarung, die zehren ganz stark von Daniel 7 und Daniel Kapitel 10, einer gleich einem Menschensohn, weißes Haar wie Wolle, Augen wie Feuerflammen und so weiter. Das sind alles Bilder aus Johannes. Und nun, wie hilft uns das jetzt, Kapitel 4 zu verstehen? Das hilft uns zu sehen, wie Offenbarung gelesen werden will. Das bedeutet nämlich, dass man Offenbarung genauso wie Daniel vorwiegend symbolisch interpretieren muss. Daniel benutzt ja ganz viele Symbole und er sieht auch ganz viele symbolische Visionen. Ein Löwe mit Adlersflügeln zum Beispiel, oder ein Bär mit drei Rippen im Maul und die steigen aus dem Meer heraus. Aber das sind nicht wortwörtlich Tiere, die aus dem Meer raussteigen, sondern die stehen in Daniel für große Königreiche, die kommen werden. die jeweils zu diesem entsprechenden Symbol passen. Daniels Visionen werden ja vom Engel interpretiert und sie werden symbolisch gedeutet dann. Und deswegen müssen wir Offenbarung auch grundsätzlich symbolisch oder hat einen grundsätzlich symbolischen Charakter. Und manche sagen jetzt, okay, wenn ihr sagt, dass man Offenbarung symbolisch auslegen soll, dann ist es ja beliebig, wie wir das interpretieren. Aber die Antwort darauf ist natürlich, dass das Buch Offenbarung selbst uns oft hilft, die Symbole zu interpretieren. Und wir werden das auch gleich sehen hier in diesem Abschnitt. Und auch, dass viele Symbole im Alten Testament zu finden sind und aus dem Schatz des Alten Testaments gezogen werden. Und das hilft uns auch sehr stark, die Symbole zu deuten. Man kann mehr als 1000 Anspielungen an das Alte Testament allein in diesem Buch finden, in Offenbarung. Wenn man nur die deutlich erkennbaren sind, sind es ungefähr 200 bis 300 Anspielungen oder Zitate. Also das heißt, dass fast jeder Vers in Offenbarung mindestens eine Anspielung an das Alte Testament hat. Also es ist ganz, ganz dicht. Wenn man die Bibel so vielleicht als Bild sehen würde, würde man ganz viele Fäden sehen von diesem letzten Buch der Bibel bis in jedes Buch eigentlich der Bibel. Also ganz, ganz stark verknüpft mit dem Rest der Schrift. Und so hilft uns auch die ganze Schrift, diese Bedeutung der Symbolik richtig zu interpretieren. Wir müssen die Schrift mit der Schrift auslegen. Und gleichzeitig müssen wir vorsichtig sein, müssen wir uns gegenseitig stehen lassen in manchen Punkten, nicht wahr? Es gibt auch schwierige Fragen in diesem Buch der Offenbarung. Und die Ausleger sind sich auch nicht ganz eins oder sind unterschiedlicher Meinung, wer diese 24 Ältesten sind, die hier zusammen mit diesen mächtigen himmlischen Wesen Gott anbeten. Johannes sagt ja in Vers 9, jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen, das sind diese Engel, die Gott umgeben und ihn bewachen, beschützen oder sozusagen ihn ehren auch, sie stehen um Gott herum, sie bringen ihm Herrlichkeit und Ehre und Dank. Und jedes Mal, wenn sie das tun, fallen diese 24 Ältesten nieder. Und es gibt zwei Auslegungen eigentlich, dass es gute Argumente dafür gibt. Es gibt viele Ausleger, sagen, dass die 24 Ältesten ein Symbol sind für das Volk Gottes, das vereinte Volk Gottes aus dem Volk Israel, den 12 Stämmen, und aus den Heiden, die neutestamentliche Gemeinde mit den 12 Aposteln. 12 plus 12 gibt dann die 24 Ältesten. Und man würde das zum Beispiel so auslegen, dass es alle Heiligen sind, sowohl die, die gestorben sind, als auch die, die noch leben. Paulus sagt ja zum Beispiel den Ephesern, und er benutzt die Gegenwartsform, er sagt, dass sie jetzt mitversetzt sind in die himmlischen Regionen. Und es gibt auch weitere Argumente aus dem Buch Offenbarung, dass diese 24 Ältesten womöglich eben ein Symbol sind, eigentlich für das ganze Volk Gottes, sowohl Altes Testament wie auch Neues Testament. Nun, andere Ausleger sagen, dass es vielleicht weitere geistliche Wesen sind, die noch über den normalen Engeln sind, also mächtige Wesen, die Teil von Gottes Rat sind. Oder die im Alten Testament Söhne Gottes genannt werden. Wir haben das zum Beispiel im Buch Hiob, wo die Söhne Gottes sich versammeln. Und es scheinen nicht einfach normale Engel zu sein, sondern das sind wirklich so eine Art Rat, der sich versammelt um Gott herum. Und wir sehen hier in Kapitel 4, dass sie auch auf Thronen sitzen. Also Gott sitzt auf dem Thron und diese Ältesten, die haben auch 24 Throne, und sind womöglich so eine Art Ratschluss, der sich trifft im Himmel. Mächtige Wesen, die Gott mit reinnimmt und mit ihnen auch seine Entscheidungen bespricht. Das sehen wir auch im Alten Testament an einigen Stellen. Zum Beispiel am Ende von 1. Könige, da hat dieser Prophet Micha einen Blick in den Thronsaal Gottes. Und da sind dann auch diese geistlichen Wesen, die dort sind und die besprechen sich und Gott fragt sie sogar, wie sollen wir Ahab bestrafen für seine Untreue und sie antworten und so weiter. Also das wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich denke, es ist nicht so entscheidend für uns heute jetzt, wer sie sind, sondern was sie machen. Sie zeigen uns nämlich, was sich auch für uns gebührt, wenn wir vor Gott leben wollen. Diese 24 Ältesten, die leben ja in der Gegenwart Gottes. Und wenn wir in Christus leben, leben wir auch vor dem Herrn. Und wir beten ja auch, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Das heißt, diese Thronszene im Himmel mit den 24 Ältesten, wir sagen, das soll auch bei uns der Fall sein. So wie es da ist, soll es auch hier auf Erden werden. Also, ob es die erste Auslegung ist, ein Bild für das gesamte Volk Gottes oder eben mächtige Engelwesen, ihr Verhalten soll uns prägen, soll auf uns überspringen. Also die zentrale Frage ist, was machen die Ältesten? Und das schauen wir uns jetzt etwas genauer an. Vers 10, sie beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen, würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht. Und wir wollen heute nachdenken jetzt, was die Kronen sind und weshalb sie ihre Kronen vor dem Thron Gottes werfen. Weil wir sehen, im Vers 10, sie werfen diese Kronen vor dem Thron nieder. Und hier ist ein Beispiel, wo Offenbarung uns direkt hilft, Symbole auszulegen. Also was bedeuten die Symbole? Wir sehen das direkt im nächsten Vers. Was bedeuten diese Kronen? Sie sagen ja im Vers 11, würdig bist du zu empfangen. Also es sind ja die Kronen, die sie empfangen. Sie werfen die Kronen vor Gott. Sie sagen, würdig bist du zu empfangen. Und sie sagen dann, Ruhm und Ehre und Macht. Also dafür stehen die Kronen. Das ist auch ein passendes Symbol für Ruhm und Ehre und Macht. Weil eine Krone symbolisiert ja gerade diese drei Dinge. Und was interessant ist hier, ist, dass sie ja sagen, würdig bist du, o Herr, zu empfangen Ruhm, Ehre und Macht. Und wir können uns auch hier fragen, hat Gott denn nicht schon allen Ruhm? Alle Macht, alle Ehre. Er ist ja allmächtig, er ist souverän. Nun, und offenbar sagt ja dieser Text hier, dass Gott seinen Geschöpfen, nämlich diesen 24 Ältesten, auch Ruhm und Ehre und Macht verleiht. Sie haben Kronen auf ihrem Kopf. Und wie wir gesehen haben, sie sitzen auch auf Thronen. Das heißt, diese Wesen, die haben auch eine eigene Ehre, einen eigenen Ruhm, eine eigene Macht, die ihnen von Gott gegeben ist. Das heißt also, ich glaube, die Hauptaussage dieser Verse ist, dass der Himmel davon gekennzeichnet ist, dass Geschöpfe, die mächtig sind, Geschöpfe, die ehrwürdig sind, Geschöpfe, die herrlich sind, voller Ruhm sind, ihren Ruhm und ihre Ehre und ihre Macht Gott zur Verfügung stellen, ihm zu Füßen werfen. Damals war es üblich, zur Zeit von Johannes und auch später noch, dass Könige, die über ein anderes Königreich gesiegt haben, dann auf diesem Thron saßen dort und dass diese besiegten Könige und Fürsten ihre Waffen diesem König zu Füßen werfen. Wer Asterix und Obelix kennt, kennt das, ne? Diese Anfangsszene, wo Cäsar über die Gallier gesiegt hat und die ganzen Häuptlinge werfen dann ihre Waffen ihm zu Füßen. Und sie sagen eigentlich damit, mein Stamm, den ich führe und damit auch meine militärische Macht steht nun dir, o König, zur Verfügung. Also sie sagen, ich ordne all diese Sachen dir unter. Und hier wird eigentlich unsere ganze Einstellung gegenüber allem, was wir haben, beschrieben. Und wir wollen heute eben den Fokus auf eine Sache legen, die wir haben, nämlich unser Handy oder unser Smartphone. Das ist ein Thema, was uns alle betrifft. Es betrifft auch die Kinder, weil die Kinder werden auch wahrscheinlich irgendwann mal ein Handy haben. Die Kinder denken auch über Handys nach, haben auch schon Vorstellungen, wie das sein wird, wenn sie ein Handy haben. Und es betrifft uns alle, weil wir alle mit der Technik in Verbindung sind. Und es ist für viele von uns eine große Hilfe, ein Smartphone zu haben. Für manche ist es auch eine Not. Und für manchen sollte es eine Not werden. Und deswegen schaut, weshalb ist Gott würdig zu empfangen, unseren Ruhm, Ehre und unsere Macht. Denn du hast alle Dinge geschaffen, Vers 11. Und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Also alles, was wir haben, ist in gewisser Weise unser Ruhm, unsere Ehre und unsere Macht und gehört Gott. Sind es auch Smartphones? Ja, Smartphones sind auch von Gott geschaffen. Waren Handys Gottes Wille? Ja, durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Nun, jetzt sagst du vielleicht, ein Handy ist ja eine menschliche Erfindung. Also es gibt eine ganze Reihe an klugen Köpfen, die da gewesen sein mussten in der Geschichte der Welt, die die Benutzung eines Mikrochips ermöglichen und so weiter, also Entdeckung von Elektrizität und so weiter. Aber wer gibt dem Menschen den Geist und auch die Ideen und die Ressourcen? Das ist Gott. Also der Erfinder des Smartphones ist nur das Mittel, was Gott benutzt, um uns diese Dinge zu geben. Und die Schrift sagt an mehreren Stellen, dass kulturelle Errungenschaften und Fortschritte, auch technologische Fortschritte, Gottes Gaben sind an den Menschen. Ich gebe euch eine kleine Hausaufgabe mit. Lest mal zu Hause Jesaja 28. In Jesaja 28 sagt der Prophet, dass Technologie, in dem Fall das Fachwissen, was ein Landwirt hat, von Gott kommt. Und dass Gott dem Menschen Technologie beibringt durch seine Vorsehung. Also laut der Bibel ist jeder technische Fortschritt, jede wahre wissenschaftliche Erkenntnis ist oder kommt gnädigerweise von Gott zum Menschen. Wird diese Technik immer zum Guten benutzt? Nein. 1. Mose 11 ist ein Paradebeispiel dafür, dass Technik auch missbraucht werden kann. Die Menschen lernen dort, Tonziegel so zu brennen, dass sie eben stärker werden, belastbarer werden und dann bauen sie den Turmbau zu Babel, lehnen sich gegen Gott auf. Und deshalb habe ich gesagt, gnädigerweise, sie wird uns gnädigerweise von Gott gegeben, weil der Mensch hat es nicht verdient, dass Gott ihm Weisheit gibt, Dinge zu erfinden. Der Mensch missbraucht Technik oft, aber trotzdem, von wem kommt sie? Sie kommt von Gott. Trotz des Missbrauchs, Technologien sind doch im Großen und Ganzen auch ein Segen für die Menschheit. Ohne Wasserfiltration wären wir ständig krank. Ohne Düngemittel wäre Essen 5-mal so teuer. Und auch die Welt des Internets und des Smartphones, wie viele wurden durch das Internet schon mit dem Evangelium erreicht heute? Nun, ich glaube schon, wir müssen sehr kritisch sein bezüglich dem Umgang unserer Kultur mit dem Smartphone. Und ich bin zum Beispiel auch der Meinung, dass Handys und Smartphones nichts an der Schule zu suchen haben. In vielen Ländern diskutiert man, ob man Social Media für unter 16-Jährige verbieten soll. In Australien wurde es schon bereits gemacht, eben weil man die verheerenden Auswirkungen einfach beobachten kann. Und es gab auch Phasen persönlich für mich in meinem Leben als Christ, wo ich bewusst auf ein altes Klapptelefon umgestiegen bin, wo ich einfach nicht, ich habe gemerkt, ich kann nicht richtig mit dem Handy umgehen. Aber trotzdem obwohl es kritische Sachen zu sagen gibt, wenn wir nicht verstehen, dass Technologie und das Handy ein Geschenk Gottes sind, dann werden wir nie langfristig einen gesunden Umgang damit lernen. Also gerade weil Gott das Handy erschaffen hat, deswegen ist er würdig, es von uns zu empfangen. Und deswegen müssen wir darüber nachdenken, was es heißt, zu seiner Ehre mit dem Handy umzugehen. Denn du hast alle Dinge geschaffen. Durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Und ich möchte mit euch drei Aspekte unseres Smartphone-Gebrauchs anschauen, die auch hier in diesem Text sichtbar sind oder zu sehen sind. Wofür stehen nochmal die Kronen? Sie sagen, würdig bist du zu empfangen, Ruhm, Ehre und Macht. Und ich will euch aufzeigen, dass das Handy alle diese drei Bereiche bedient. Und wir wollen über alle diese drei Bereiche zusammen nachdenken. Wir werden sehen, ob wir auf alle drei heute kommen, ob das zeitlich reicht. Aber wir beginnen und wir sehen, wie weit wir kommen. Der erste Bereich ist dieses Wort Ruhm. Im Griechischen das Wort Doxa, das bedeutet auch Herrlichkeit oder eigentlich wörtlich Glanz oder Schönheit. Also Dinge, die Doxa haben, sind Dinge, die wir bestaunen, die wir mit offenem Mund vielleicht bewundern. Und das Wort sagt uns hier, dass Gott nicht nur selbst Doxa, Herrlichkeit, er hat natürlich über allem Herrlichkeit. Er ist der, der im ultimativen Sinne, im unendlichen Sinne herrlich ist. Aber nicht nur Gott hat Doxa, sondern er hat auch seiner Schöpfung Herrlichkeit verliehen. Diese Ältesten haben ihre eigene Herrlichkeit und Schönheit. Und ein Teil der Schönheit, die Gott dem Menschen gegeben hat, ist die faszinierende Schönheit genialer Technik und Technologie. Wenn du sehen könntest, wie auf einem Mikrochip in einem Smartphone in Pikosekunden, das ist 10 hoch minus 12 Sekunden, also du nimmst eine Sekunde und teilst sie 12 mal durch 10 und in einer Pikosekunde werden Informationen herumgeschoben, gelagert, transportiert, verknüpft, dann würdest du würdest einfach staunen, wenn du es sehen könntest. Es ist genial, welche Eleganz in einem Smartphone Galaxy S7 steckt, vielleicht auch ein bisschen in einem iPhone, wahrscheinlich nicht so viel wie einem, aber da können wir uns streiten, aber das Handy ist genial, ist wunderschön, es hat eine Doxa. Und auch das, was wir konsumieren auf dem Smartphone, hat von Gott kommende Herrlichkeit. Manchmal durch Sünde verdreht und verschmutzt, aber dennoch herrlich. Und der Klassiker ist vielleicht so ein Fußballvideo. Ne? Also man sieht ganz viele Leute dann im Zug sitzen und dann irgendwelche Fußballshorts schauen oder Videos. Was macht ein Fußballvideo sehenswert? Na, es ist doch dann, wenn das Zusammenspiel der Stürmer so genial gut war und die Platzierungen so perfekt und das Timing und die Schüsse so schnell abgestimmt sind, dass die gegnerische Verteidigung einfach überfordert, überrumpelt wird und der Ball dann irgendwo in die Ecke des Tores platziert wird. Und da sagen wir, das ist herrlich, das ist Doxa. Und es ist letztlich etwas von Gottes Herrlichkeit, die er in uns Menschen hineingelegt hat. Alles, was wir konsumieren, womit wir uns unterhalten und auch ablenken, hat etwas von der Herrlichkeit Gottes an sich und in sich. Und was bedeutet es jetzt, dass diese 24 Ältesten ihre Kronen vor Gottes Thron werfen? Was bedeutet es, Gott unsere Doxa zu geben? Ich glaube, es ist, dass wir sagen, die Herrlichkeit, die wir haben, die kommt nicht von uns oder von Ronaldo oder von irgendjemand anderem. Sie kommt von Gott. Und sie soll uns zur Anbetung bringen. Wenn du einen hellen Strahl siehst, der von einem Spiegel kommt, dann sagst du normalerweise nicht, wow, wie hell dieser Spiegel ist, sondern du sagst, wow, wie hell scheint doch das Licht, was auf den Spiegel scheint. Das heißt, alles, was wir denken, was unser Smartphone uns bieten kann, ist letztlich nur ein Abglanz von dem, was Gott ist. Es ist oft ein verzerrter und besudelter Abglanz, aber es ist ein Abglanz von Gott. Und wir kommen hier zu einem ganz zentralen Punkt für unseren Umgang mit dem, was uns gegeben ist, mit unserem Besitz. Der Mensch ist dafür geschaffen, Herrlichkeit zu genießen. Er ist dafür geschaffen, Gottes Herrlichkeit zu genießen. Menschen sind Herrlichkeitssucher. Und wenn der Mensch außerhalb von Gott Doxa sucht, dann nennt die Bibel das einen Götzen. Die Bibel sagt, dass wir aufgrund unserer Sünde alle die Tendenz haben, die Herrlichkeit geschaffener Dinge anstelle von der Herrlichkeit Gottes zu suchen. Und das ist Götzendienst. Paulus sagt es so in Römer Kapitel 1, Vers 23, sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Unsere Smartphones sind vergänglich, sie werden überholt. Es gibt immer eine neue Generation von Samsung Galaxy. Es gibt immer ein neues iPhone. Das, was wir konsumieren auf den Smartphones, ist vergänglich. Paulus sagt jetzt hier, dass wir Vertauscher sind. Römer 1, wenn ihr das ganze Kapitel lest, seht ihr, dass es eigentlich drei Vertauschungen gibt in diesem Kapitel. Wir vertauschen die Herrlichkeit Gottes mit der Herrlichkeit geschaffener Dinge und dann Lüge und Wahrheit vertauschen wir und dann vertauschen wir natürliche Sehnsüchte mit dem Unnatürlichen. Und Paulus sagt, wir haben die Doxa Gottes mit der Doxa der Schöpfung vertauscht. In 2. Korinther 4 sagt Paulus, dass Satan die Menschen verblendet, sodass sie die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi nicht sehen. Und wie macht der Satan das heute? Durch endlosen Konsum von sekundarer Herrlichkeit. Von Katzenvideos bis hin zu Handyspielen. Also die Angebote am Handy, YouTube, Spiele, Social Media funktionieren wie ein Fischhaken. Sie geben uns ein bisschen Herrlichkeit, aber nicht so, dass wir zufrieden wären, sondern sie geben ein bisschen Herrlichkeit und versprechen dann mehr Herrlichkeit. So dass wir weiter scrollen. Wir klicken uns weiter. Die Algorithmen sind sogar bewusst so programmiert, dass sie die Konsumenten uns möglichst lange auf ihrer App oder ihrem Internetdienst halten können. Also sie sind eigentlich so programmiert, dass sie uns süchtig machen, dass wir eben nicht befriedigt sind, dass wir mehr haben wollen. Und sie beginnen immer mehr die Gedanken an die Bibellese, den Blick für das Ewige, die Verlorenheit unserer Mitmenschen, die Realität des Himmels und der Hölle und vor allem die Schönheit, die Doxa Gottes, im Angesicht Jesu Christi zu verdrängen. Weil die Herrlichkeit Gottes ist ja nicht etwas, was wir jetzt sehen können mit unseren Augen. Es ist etwas, was wir nur innerlich sehen können durch den Glauben, durch das Nachsinnen über Gottes Wort. Das heißt, der Teufel gibt uns eine Konkurrenz und sagt, hier, das kannst du wirklich sehen. Hier findest du wirklich Herrlichkeit, aber eben nur ein bisschen und es macht dich abhängig und du willst mehr und du bist nachher leer. Und die Studien zeigen, dass die Generation, die heute heranwächst, die Generation ist, die am meisten mit Depression zu kämpfen hat, mit Einsamkeit, obwohl es eine der verknüpftsten Generationen ist, die es gibt. Und der Grund ist, dass das Handy uns leer zurücklässt. Es verspricht uns mehr, aber es lässt uns immer leer zurück. Und Gott toleriert keine Konkurrenz neben sich. Das heißt, wenn der Genuss seiner guten Gaben uns dazu bringt, Zeit zu verschwenden und unsere Liebe für ihn beginnt zu ersticken, unsere Lust auf das Bibellesen, wenn der Gottesdienst in unseren Augen kleiner wird, langweilig wird, weil wir eben an diesen anderen Quellen zapfen, dann müssen wir diese Luft kreuzigen. Hesekiel 14, Verse 2 bis 3, da redet Gott über die Menschen, die ganz fromm zum Propheten kommen und die Gottes Wort befragen wollen. Er sagt dort, da ging das Wort des Herrn an mich folgendermaßen: Menschensohn, diese Männer, das ist Hesekiel 14, haben ihre Götzen in ihr Herz geschlossen und den Anstoß zu ihrer Missetat vor ihr Angesicht gestellt. Sollte ich mich wirklich von ihnen befragen lassen? Also er sagt, diese Menschen kommen zu mir, die wollen meinen Rat haben und so weiter, sie wollen das Wort des Herrn hören, aber sie haben sich für einen Götzen entschieden und ich dulde das nicht neben mir. Und das stellt uns wirklich die Frage bei diesem Thema der Herrlichkeit Gottes auf unserem Smartphone. Kann es sein, dass du keinen Hunger nach Gottes Wort hast, kein Reden Gottes zu dir empfindest, weil dein Herz versklavt ist an sekundäre Herrlichkeit, an Götzen? Tony Reinke in seinem Buch »Wie dein Smartphone dich verändert« hat einen ganz, ganz interessanten Satz gesagt. Er sagt uns, unser Handybildschirm zeigt uns, was unser Herz begehrt und anbetet. Es ist eigentlich ein Spiegel unseres Herzens. Und Hesekiel sagt, sie haben ihre Götzen in ihr Herz geschlossen und den Anstoß zu ihrer Missetat vor ihr Angesicht gestellt. Das ist ein gutes Bild für das Handy. Okay, und diese Ältesten in Offenbarung 4, die sagen, alles muss deiner Herrlichkeit untergeordnet sein, muss deiner Herrlichkeit dienen. Und was ganz klar ist, die Herrlichkeit vor Gottes Thron zu werfen, bedeutet eifersüchtig darüber zu wachen, dass nichts und niemand außer Gott von unserem Herz Besitz ergreifen darf. Und das heißt nicht, dass wir nicht als Christen Herrliches an und auch durch das Smartphone genießen dürfen. Sondern es heißt, dass es die Hauptfrage ist, wie steht es um unser Herz? Dass wir sensibel dafür werden müssen, wann unser Smartphone unseren Appetit auf die Gemeinschaft mit Gott wegnimmt und ob das der Fall ist. Ich nutze mein Handy sehr oft, ich organisiere viel über das Handy, ich habe meine Termine auf dem Handy. Und ich habe viele nützliche Apps auf dem Handy, ich höre die Bibel auf dem Handy, aber ich merke, dass ab und zu etwas aufkommt, in meinem Herzen heranwächst. Ein Beispiel ist, ich habe eine App Trade Republic installiert, Leo ist schuld daran, du hast mir nicht die App empfohlen, aber ich habe sie dann installiert, und wo ich einen Teil unseres Vermögens in ETFs investiert habe. Und ich habe gemerkt, ich habe irgendwann begonnen, immer wieder nachzuschauen, wie ist der aktuelle Kurs, na, wie ist es mit den gestiegenen Ölpreisen im Moment und so weiter. Und diese Fähigkeit, eben unmittelbare Kontrolle über die Finanzen, über das Geld zu haben, ist totales Götzenpotenzial. Und ich habe gemerkt, das ist für mich, das triggert mich, dass ich hab daran gefallen und ich werde da reingezogen. Ich schaue öfter rein, als ich eigentlich möchte. Und daher brauche ich in diesem Bereich Regeln. Ich musste mir Regeln setzen. Ich musste mich stark einschränken in diesem Bereich. Und ich habe vor einigen Wochen dann gemerkt, oh, ich war schon lange nicht mehr auf dieser App, auf Trade Republic. Und es hat seinen Griff wieder verloren von mir und wo ich Gott gedankt habe dafür. Und es gibt andere Themen, wo ich mit meiner Frau Rechenschaft ablegen muss. Wo ich gemerkt habe, dass ich zum Beispiel aus Automatismus YouTube einfach aufgreife, wenn ich den Browser öffne. Und wo ich verschiedene Hilfen brauchte, um davon wegzukommen. Und wie gesagt, es wird Phasen geben, auch in unserem Leben, wo wir merken müssen, wir müssen komplett darauf verzichten. Also die Frage ist nicht, was darf ich und was darf ich nicht. Die Frage ist nicht, gibt es einen Regelkatalog, an dem ich mich halten kann und dann ist alles gut. Sondern die Frage ist, was nimmt dein Herz in Besitz? Was lenkt dich von den geistlichen Realitäten deines Lebens? Und es ist letztlich so, dass die Bibel sagt, dass wir damit nur sekundäre Freude haben werden. Wir haben nur eine Freude, die uns dann zurücklässt, leer und unbefriedigt. Nur die unendliche Herrlichkeit Gottes, durch Nachsinnen im Wort Gottes gefüttert und durch Glauben für uns real gemacht, kann unser Herz wirklich befriedigen. Das ist die zentralste Wahrheit in diesem Universum. Wie lange ist es her, dass du ein Buch über die Eigenschaften Gottes gelesen hast und genossen hast? Wie lange ist es her, dass du die Schrift gelesen hast und darüber nachgedacht hast und so erfreut wurdest im Laufe des Tages, dass du manchmal, wenn niemand geschaut hat, einfach gejubelt hast? Oder gesprungen bist vor Freude. Und die Frage ist, wo suchst du Herrlichkeit? Was hat auf dich diese anziehende Wirkung? Ist es Gott und seine Eigenschaften? Ist es sein Evangelium? Ist es Jesus Christus? Über ihn nachzudenken? Oder benutzt du dein Smartphone, um woanders zu suchen? Und wir müssen uns auch hier die Frage stellen, ist Technik an und für sich dein Götze geworden? Für den einen ist es das schönste Auto, für den anderen das neue iPhone oder wie auch immer. Aber man kann sehr gut leben mit einem älteren Modell, wenn unser Herz in Gott verliebt ist. Wird plötzlich die Frage, was benötige ich wirklich, damit ich ein gutes Smartphone habe, die wird plötzlich anders beantwortet von uns. Was für ein Smartphone benötigst du wirklich, um Gott zu ehren? Um deine Aufgaben im Alltag zu seiner Ehre zu bewältigen? Und ich glaube, wir müssen uns hier zu diesem Punkt auch fragen, was vermittle ich meinen Kindern? Was denken meine Kinder eigentlich, wo ich Herrlichkeit suche? Sie lernen nämlich an uns, was sie als herrlich betrachten sollen. Wo die Quelle aller Freude und Erfüllung ihrer Eltern ist, da wird auch ihre Quelle sein. Obwohl man ihnen vielleicht das Handy sogar erst mit 14 oder 17 geben mag, in ihrem Herzen ist doch das Smartphone schon lange Götze geworden. Das war dieser erste Punkt, die Herrlichkeit des Smartphones. Und ich denke, wir machen das heute so, dass wir für die nächsten zwei Punkte, Ehre und Macht, dass wir die ein anderes Mal anschauen. Ich möchte hier einfach noch zu diesem Punkt zurückkommen, der Herrlichkeit des Evangeliums. Wir haben gesehen, dass die Schrift uns nicht einfach einen Katalog gibt, wie wir Dinge tun sollen. Also die Schrift sagt uns nie etwas auch über das Smartphone oder über wie wir mit diesem Ding umgehen dürfen, was wir dürfen, was wir nicht dürfen, sondern sie führt uns letztlich dahin und dafür brauchen wir das Wirken des Geistes, dass wir unser Herz vor Gott prüfen, dass wir wirklich ehrlich sind und die Frage stellen, bin ich wirklich bereit, mein Handy Gott zu Füßen zu legen und tue ich es gerne? Bin ich bereit, mich da zu beschränken, wo ich nicht recht mit meinem Smartphone umgehe. Auch wenn es einen radikalen Schritt bedeuten würde, vielleicht auf ein normales Klapptelefon umzuschalten, bin ich bereit, alle notwendigen Schritte zu gehen, mein Herz zu bewahren und zwar mit Freude. Oder ist das, was ich jetzt heute Morgen gesagt habe, eine Last für dich? Dass du dein Handy völlig Gott weihen sollst. Jede App, auch die Momente, wo du dein Smartphone mit auf die Toilette nimmst, mit hierhin nimmst, wo du Zeit vertrödelst mit Videos, wo du unreine Begierde fütterst damit. Ist es eine Last für dich, dein Handy Gott völlig zu weihen? Weil wenn es eine Last für dich ist, dann hast du noch nicht verstanden, was der Ruhm und die Ehre und die Macht Gottes bedeuten. Du hast das Evangelium nicht verstanden. Johannes kommt nachher in Kapitel 5 auf das Evangelium. Und er redet über die Herrlichkeit des geschlachteten Lammes, des Löwen aus dem Stamm Judas. Das Evangelium sagt nämlich, dass Gott kein Gutes vorenthalten wird, denen, die untadelig leben. Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Hast du den Eindruck, dass ein heiliger Umgang mit einem Smartphone dir die Freude rauben wird? Wenn wir so denken, dann haben wir nicht verstanden, dass das für einen, der aus dem Fluch des Gesetzes erlöst worden ist, Heiligkeit Freude bedeutet. Gott nimmt uns nichts weg, wenn er fordert, dass wir unser Smartphone ihm zu Füßen legen. Er will uns beschenken mit großer Freude und Erfüllung und Ruhe. Denken wir nochmal zurück an das Bild des Fußballspiels und lasst uns einfach mal vergleichen die Herrlichkeit von einem Ronaldo zum Beispiel, einem Messi. Unsere Kinder reden ständig über diese Fußball. Ich weiß nicht, an der Grundschule, ich glaube, das ist das einzige Thema, was da ist. Die Herrlichkeit von, denken wir mal über die Herrlichkeit dieser Fußballspiele danach im Vergleich zur Herrlichkeit Gottes. Lass uns das mal vergleichen. Ich habe ja gesagt, gutes Fußballspiel ist ein kleines Abbild der Herrlichkeit Gottes. Die Brasilianer prägten ja den Begriff Jogo Bonito, das heißt das schöne Spiel, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also damit meinen sie das Zusammenspiel in einem Fußballteam, was ganz koordiniert abläuft, mit wunderschönen Pässen. Aber dieses Jogo Bonito, ein schönes Zusammenspiel, ist ein schwaches Bild von dem herrlichen Zusammenspiel der Gottheit, Vater, Sohn und Heiliger Geist in der Rettung des Menschen und der Erhöhung Christi. Denken wir darüber nach, wie perfekt abgestimmt das Evangelium ist. Von Anfang bis zum Ende. Ein genialer Plan mit haargenauem Timing, wo Gott immer wieder seine Feinde völlig überrumpelt und am letzten Augenblick kommt und die Situation rettet und dann schließlich am Kreuz den Feind öffentlich besiegt. Und diese große Geschichte des Evangeliums Gottes, das umfasst das ganze Universum, das Sichtbare als auch das Unsichtbare. Es ist weit größer und gewichtiger und herrlicher als eine Gruppe von Leuten, die einen Lederball in ein Netz schießen. Und wie arrogant sind doch solche Fußballspiele oft. Wie selbstverherrlichend, wie ganz offensichtlich kleinlich und dumm sind sie auch oft. Wenn man einfach sieht, was für Kommentare sie nach den Spielen abgeben. Was für ein Kontrast zur Demut und zur Weisheit Christi. Wie schnell ist ein Fußballspiel wieder vergessen? Selbst die wirklich sensationell sind, nach 100 Jahren, kennt die kaum einer. Wie schnell werden Fußballprofis alt und machen sich körperlich kaputt und sind alkoholabhängig irgendwann. Aber schaut mal, wie Gott beschrieben wird hier im Vers 10. Der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir werden noch in Ewigkeit auf das Evangelium zurückschauen und es genießen und immer mehr kennenlernen. Und immer mehr staunen und immer mehr in Ewigkeit die Herrlichkeiten Gottes betrachten und ihnen hinterherjagen. Und uns in Ewigkeit mit dem Ruhm und mit der Ehre und der Macht Gottes erfreuen, die Gott uns, seinen Kindern, geben wird. Und deswegen werfen die 24 Ältesten die Kronen nieder. Das ist nicht einfach ein Pflichthandeln der Ältesten, sondern sie kommen vor ihn und sind so voller Ehrerbietung und Staunen und Bewundern vor Gott. Und dann werfen sie die Kronen nieder und sie sagen, die gehören nur ihm, sie dienen ihm. Wirf dein Handy Gott zu Füßen. Lass uns zum Schluss der Predigt zusammen beten. O Vater, wir bitten dich, dass das Ablegen unseres Handys keine Last wird für uns oder ist, sondern eine Lust. Verändere unsere Herzen. Lass uns die Schönheit des Löwen Judas sehen, der seine eigene Krone abgelegt hat vor Gott und als Lamm demütig, sanft geschlachtet wurde, um dann erhöht zu werden und die Siegel der Weltgerichte zu brechen und als Lamm und Löwe, als absolut herrlich und exzellent zu kommen und zu regieren. Herr, wir bitten dich, dass du uns sehen lässt, was es bedeutet, dass er Gottes Zorn über unseren Missbrauch der Technik ertragen hat aus Liebe, um uns auch einen erfüllenden und heiligen Umgang mit dem Handy zu ermöglichen. O Herr, wenn du das tust, dann wird es für uns zu einer Lust werden, unser Smartphone zu deiner Ehre zu benutzen. Wir bitten dich, tue all diese Dinge, um Jesus zu ehren in unserer Mitte und vor allem in unserem Alltag, in den Stunden, wo wir alleine sind und uns unbeobachtet fühlen. Lass uns zu Menschen werden, die dich verherrlichen durch unseren Umgang mit dem, was wir haben. Amen.